Wir kommen aus dem Teil von letzten Sonntag und ich bin immer wieder überrascht, die Berichte zu lesen, wie oft Jesus sich mit den frommen Leuten der damaligen Zeit gestritten hat. Im Abschnitt von letzten Sonntag hat das im Grunde genommen angefangen und es wird uns die nächste Zeit begleiten, weil es wird immer wieder Momente geben, wo das so der Fall ist, solche Auseinandersetzungen. Und ich meine, es geht gar nicht im Kern um diese Auseinandersetzung, sondern es geht darum, dass mit diesen Auseinandersetzungen deutlich wird, was Gott wichtig ist. Und ich behaupte, dass diese Auseinandersetzung, die wir heute haben, ich will das nicht zu steil formulieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass Jesus heute eine ähnliche Diskussion führen würde und dass uns das, was die Leute damals beschäftigt hat, heute noch ganz genauso beschäftigt. Also, Jesus ist mit seinen ersten Jüngern unterwegs und dann passiert dieses. Markus 2, Abvers 13. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Drei Dinge, die mich in diesem Zusammenhang, in diesem Text beschäftigen. Das erste ist, ich habe das genannt, ich will Jesus folgen. Ich will Jesus folgen. Nochmal kurz diese Situation. Ich will das nochmal in Abschnitten so kleiner zerlegen. Nämlich es geht jetzt erstmal um die Vers 13 und 14. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er weiterging, und das ist jetzt das Entscheidende, und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Und ich will nicht, dass du das an dieser Stelle falsch verstehst. Jesus geht in den Gottesdienst, das wird in einem größeren Zusammenhang berichtet, in den Parallelevangelien. Jesus setzt sich zuerst mit diesen frommen Leuten zusammen, um die es nachher geht. Aber Jesus tut danach etwas, was für die Leute völlig schockierend ist. Aber für Jesus ist das ziemlich normal. Und Jesus wird das gleich am Schluss, und wir werden uns darüber nochmal Gedanken machen, wird das auch am Schluss auflösen, wird das erklären. Aber ich hoffe, dass du kurz diese spannende Zeit hast und dass wir am Anfang anfangen. Und das ist nämlich spannend hier, was mit dem Levi passiert ist. Seit dem 3. Jahrhundert gibt es eine Diskussion darüber, ob Levi nicht der Jünger Matthäus ist. Es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen und ich will dir sagen, das macht nicht wirklich einen Unterschied. Was klar ist, ist, Zolleinnehmer hatten damals keinen guten Stand. Ich weiß nicht, wie du über das Finanzamt denkst, aber die Steuereinnehmer, die Zöllner damals waren sowas von verhasst. Nicht nur, ich weiß nicht, ob du einen Eindruck hast von dem Job, den es damals gewesen ist. Also ganz kurz das zu beschreiben. Dieser Job wurde nicht durch Qualifikationen erworben, sondern durch Versteigerung. Levi hatte, um diesen Job zu bekommen, das meiste Geld geboten, hat den Römern gesagt, also für eine bestimmte Zeit gebe ich euch diese Summe und er war der Meistbietende gewesen. Und das bedeutet jetzt, Levi hat Geld investiert und er will ja das Geld auch irgendwie, das soll Rendite tragen, das soll ein Ergebnis haben. Deshalb muss er jetzt irgendwie beigehen und sich das Geld wieder organisieren. Und wie tut er das? Er tut das natürlich, indem er maximal zurückkriegen will. Die Strategie ist, die ganzen Zölle, er ist an einem strategisch wichtigen Punkt, die Leute müssen an ihm vorbei, Dafür muss man bezahlen und das muss man bei Levi. Er wird nicht zimperlich gewesen sein. Und Jesus sagt zu diesem, genau diesem Levi, dich will ich in meiner Mannschaft. Folge mir nach. Lass alles stehen und liegen und komm mit. Was bedeutet dieses Folge mir nach? Für Levi bedeutet das tatsächlich, dass er aufsteht und seine Arbeit, seine Familie, seine Freunde, die er hat, zurücklässt und die nächsten Jahre mit Jesus unterwegs ist. Ich habe das neulich schon mal in einem Zusammenhang gesagt, ich erlebe immer wieder Diskussionen, in denen Leute sagen, ja, die Leute damals, die konnten so radikal sein. Die hatten das doch viel leichter. Die hatten viel weniger Verpflichtungen, viel weniger im Terminkalender und so als wir heute. Deshalb waren die ganz viel entspannt mit ihren Sachen. Ich glaube, bei Levi wird ganz gut deutlich, welches Risiko er geht. Was passiert denn jetzt hier mit der Familie von Levi? Die sind in Vorleistung gegangen, die haben Geld investiert. Und was passiert denn, wenn dieses Geld nicht zurückkommt? Levi ist der Versorger der Familie und ich sag mal, ich weiß nicht genau, wie die Familie darüber gedacht hat, wenn er jetzt hier auf seinem privaten religiösen Trip ist, wenn er so seine sonstigen Vorlieben hier auslebt. Warum ich das sage? Dieses Folge mir, das sagt Jesus damals dem Levi und das sagt er bis heute. Jesus sagt damals und durch die Jahrhunderte und seine Absicht mit mir und mit dir ist genau die gleiche. Mach mich zum Zentrum deines Lebens. Vertraue mir völlig. Folge mir nach. Ist nicht nur etwas, was Levi betrifft, sondern was mich und was dich bis heute betrifft. Ahme mich nach, sagt Jesus. Kopiere mich. Tust du das? Folgst du Jesus? Ist das die Priorität in deinem Leben? Und ich will das heute Morgen nicht so diffus lassen. Ich will nicht nur einfach das bei diesem Stichwort Folge mir nachlassen, sondern ich will dir im Text zeigen, woran du ablesen kannst, ob du Jesus folgst. Wie ernst du das nimmst, ob du Jesus folgst. Und ich hoffe, dass du mir zustimmen kannst. Wenn ich Jesus folge, dann wird das, und das bedeutet Nachfolge, wenn ich Jesus nachfolge, wird das, was ihm das Wichtigste ist, auch mir das Wichtigste sein. Und Jesus macht in diesem Abschnitt deutlich, dass bei Christsein, bei Jesus Nachfolgen nicht alles gleich wichtig ist. Deshalb ist, ich hoffe, dass du diesen Gedanken behältst und dass du ihn jetzt durch die nächsten Minuten begleitest. Was ist das Wichtigste? Was ist Jesus das Wichtigste? Und was ist das Wichtigste, wenn ich ihm nachfolge? Okay, es geht weiter. Zweiter Schritt. Ich habe das genannt, ich will Gemeinschaft leben. Markus 2, Vers 15. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Söldner galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Und es ist sehr interessant, wie Levi seine Nachfolge Jesus hinterher versteht. Levi sagt nämlich, meine Leute sollen diesen Jesus auch kennenlernen. Und deshalb lädt er nicht nur ein, zwei Leute an, sondern er lädt viele Leute ein. Und ich glaube, dass das eine ganz normale Reaktion ist. Wenn ich verstehe, wer dieser wunderbare Jesus ist, dann kann ich das doch nicht für mich behalten. Dann müssen das doch andere mitbekommen. Und was für eine Ehre, dass Jesus zu diesem Levi nach Hause kommt. Und ich weiß nicht genau, wie ich das verstehen soll oder vielleicht doch, denn Levi schmeißt hier nicht so eine Mini-Party, sondern ein großes Fest. Ich weiß nicht, Levi ist einer, der rechnen konnte, der wusste, was auf seinem Konto steht. Und weißt du, was große Feste kosten? Es sieht so aus, als ob der hier nicht besonders auf sein Geld geachtet hat oder dass das keine geizige Aktion gewesen ist. Bei dem, der vorher so auf den, sagen wir, Euro geguckt hat, jetzt vorher war Leute übers Ohr hauen, Leute auspressen, mehr nehmen als gesund. Und jetzt wendet sich das Blatt. Er schmeißt eine größere Party aus einem einzigen Grund, nämlich Jesus ist da. Und ich hoffe, um das mal kurz zu übertragen, und ich hoffe, dass wir uns als Gemeinde vielleicht noch mehr dadurch auszeichnen, dass wir solche Partys schmeißen, dass wir in die Hände spucken, uns Mühe geben und auch, dass wir großzügig sind. Die Sommerzeit liegt vor uns und ich versuche das mal ganz konkret zu machen. Zeit zu grillen, Zeit, um entspannt im offenen Wohnzimmer, auf dem Balkon, auf der Terrasse zu sitzen. Zeit auch, um großzügig zu sein. Livi macht sich hier die Mühe, organisiert, muss ein paar leckere Getränke geben, leckeres Essen. Ja, sein Haus wird dreckig werden. Und ich hoffe so sehr, dass dein und mein Haus dreckig wird von den Leuten, die Jesus kennenlernen sollen. Ich hoffe, dass wir großzügig sind, es für andere Leute schön machen und Jesus mittendrin. Und wir zeigen ein Stück von dem, wie großzügig Gott ist. Levi will das wenigstens. Levi will gleich seine Leute einladen, damit sie Jesus kennenlernen. Und Jesus geht zu diesem Fest von Levi. Er hätte bei den Frommen bleiben können, bei denen, die er kennt, wo er weiß, welche Themen angeschnitten werden und all das. Jesus hätte mit den Frommen doch viel mehr gemeinsam gehabt. Jesus interessiert das nicht. Jesus lebt gerne mit den Leuten zusammen, die so weit weg sind von Gott. Jesus sucht Berührung mit den Leuten, die weit weg sind von Gott. Und Achtung, Nachfolge bedeutet, kopiere ich das bei Jesus? Mache ich es ihm nach? Vielleicht betrifft dich das überhaupt nicht. Aber meine Erfahrung mit Christen ist, dass sie ganz schnell, wenn sie Christen werden, dass sie ihre eigene fromme Blase entwickeln, ihre eigene fromme kleine Welt. Ja, die unfrommen Nachbarn, die Kollegen. Aber das sind nicht die Leute, die ich an mich ranlasse. Viele Christen verlieren nach relativ kurzer Zeit die Beziehung zu früheren Bekannten, Freunden, mit denen sie vorher unterwegs sind. In der Gemeinde finden sie neue Freunde, neue Aufgaben und es ist spannend, mal hier heute Morgen, werde ich nicht machen, aber eine Umfrage zu machen, wie deine Beziehung zu Christen und im Verhältnis zu Nichtchristen ist. Meine These wäre, für die meisten Christen hier in der Gemeinde ist es meistens so, ich weiß nicht, wie deine Quote ist, aber sagen wir, für viele, wenn das in den Terminkalender passt, Gottesdienst, ich hoffe, dass Kleingruppe eine große Rolle spielt. Und die Frage ist, wie viel in meinem normalen Kalender wirklich persönliche Beziehungen zu Menschen sind, die Jesus nicht kennen. Was sind deine Berührungspunkte, wo Menschen durch dein Leben Jesus kennenlernen können? Ich will das auch an dieser Stelle so sagen. Wir als Gemeinde versuchen, unser Gemeindeleben, unser Gemeindeprogramm bewusst schlank zu halten, damit es Zeit gibt dafür, genau das zu tun, was Levi hier macht. Jesus macht uns das nämlich hier sofort in einer Art und Weise, dass ich nur dann für mich ablese, pflege deine Beziehung zu deinen Freunden, egal ob sie Christen sind oder nicht. Und das ist für viele fromme Leute schwierig. Warum? Weil es für viele von uns anstrengend ist. Dann muss ich auf Leute zugehen. Dann muss ich mich auf Leute einstellen, die manchmal so anders sind. Was soll ich denn mit denen reden? Hätte auch Jesus sagen können. Jesus, ich verdiene mein Geld auf ehrliche Art und Weise und nicht wie ihr Zöllner, nicht wie ihr Sünder. Was soll ich denn mit euch reden? Die trinken vielleicht mal zu viel, die lesen Bildzeitung oder das ist deren Kragenweite und ihre Welt ist so unterschiedlich zu meiner Welt. Ich weiß nicht, wie gut du in Physik bist. Aber ich möchte das mal an zwei Kräften in der Physik vergleichen. Ich bin nicht gut in Physik, von daher, ich kann das rudimentär erklären. Aber für mich ist deutlich, weißt du, wie Tornados funktionieren? Tornados sind so ein Rüsseldingens, das zieht die Sachen nach innen. Es wird von außen nach innen. Und ich hab mir sagen lassen, das nennt man zentripetale Kraft. Das wirkt immer nach innen. Und die andere Kraft kennst du vom Karussell. Wenn das Karussell startet, dann schleudert es die Leute nach außen. Ich will dir sagen, oft sind wir als Gemeinde viel, viel zu sehr wie ein Tornado, das alles nach innen saugt, nach wir für unsere Veranstaltungen, wir für unser frommes Gemeindeleben. Die Kraft, die Konzentration geht für uns drauf. Was Jesus hier vormacht, ist, dass die Kraft nach außen geht. Jesus hat das immer wieder seinen Jüngern gesagt. Er hat nicht gesagt, sammelt, holt die Leute rein, sondern er hat seinen Leuten gesagt, geht. Für uns als Christusgemeinde bedeutet das, ich will das Ganze mal ganz konkret aus meiner Situation. Bin neulich über, es gibt so eine digitale Plattform, die heißt nebenan.de. Und ich habe geguckt, was kann ich machen, um mit Menschen hier im Stadtteil Walle in Kontakt zu kommen. Und dann gibt es, wenn du suchst, und das ist gar nicht so schwer, das zu finden, gibt es Aktionen, wo Leute schon organisiert, die kümmern sich darum, es geht hier um ein Frühstück samstags morgens, die wollen gerne andere Leute kennenlernen. Und dann, da habe ich gedacht, yay, hier bin ich. Ich muss nichts machen. Ich muss 5 Euro für ein Frühstück investieren, was als Spende dann zu denen geht in der Überseestadt. Und ich kann da hingehen und einfach Leute kennenlernen. Ich weiß, dass das jetzt kontraproduktiv ist, weil ich muss nicht mal mein eigenes Fest schmeißen. Nicht mal meine Wohnung wird dreckig oder was auch immer. Und es gibt so viele, wenn du an dieser Stelle einen kreativen Ansatz brauchst, rede mit deiner Kleingruppe darüber. Wenn ihr in eurer Kleingruppe da nicht weiterkommt, ich hätte da so ein paar Ideen. Und es ist die Möglichkeit ganz konkret, dass du wie Jesus Leute triffst, die ihn noch nicht kennen. Das ist normales Christsein. In Gemeinschaft mit Leuten, Christen wie Nicht-Christen. Vielleicht denkst du, ich kann das aber mit dem Evangelium nicht gut erklären. Vielleicht redest du auch sonst nicht so viel. Reden ist nicht so deine Sache. Vielleicht ist es dann eine andere Option, nur um dir eine Idee zu geben. Ich sage das immer mal wieder und ich meine das auch ganz ernst. Es gibt Leute hier in der Gemeinde, die sagen wir, du schmeißt einen Grillen und du lädst deinen Pastor dazu ein. Dein Pastor isst gerne Wurst und du kannst mit, dann schnackt dein Pastor dann mit denen. Levi hat das hier leicht sich vielleicht gedacht. Ich weiß, ich werde diesem Jesus folgen. Ich habe nicht viel verstanden. Der war gerade Christ geworden. Der hat sich keine Gedanken darüber gemacht, ob er toll argumentieren kann. Der hat einfach nur den Leuten gesagt, schaut, was Jesus in meinem Leben getan hat. Das war das, was er sagen konnte. Und wenn ich nur irgendwelche Leute mit diesem Jesus zusammenbringe, nochmal eine Idee, bald ist Fußball-WM. Ich weiß nicht, ob du überhaupt Fußball guckst oder irgendwie sowas, aber es ist eine super Gelegenheit, Menschen zusammenzubringen. Oder lass mich das so sagen, wie ich das von einem Kollegen gehört habe und das hat mir gut gefallen. Weißt du, dass es 5 Evangelien gibt? Vielleicht weißt du, dass es schon lange 4 Evangelien gibt, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Was ist das 5. Evangelium? Du bist es, du bist es. Du bist das 5. Evangelium und es kann sein, dass es Leute in deinem Leben gibt, die würden nie Matthäus, Markus, Lukas und Johannes lesen, aber sie lesen dich und dein Leben und wie du mit Jesus unterwegs bist. Und so lesen die es und vielleicht gibt es eine kleine Chance, dass wenn sie dich gelesen haben, dass es auch dazu führt, dass sie die anderen Jungs lesen. Und die Pharisäer und die frommen Leute sind empört, sie regen sich auf. Jesus, wie kannst du den frommen Leuten, die religiösen Leute, die gläubigen Leute, wie kannst du dich so wenig um diese Leute kümmern? Das ist doch eine völlig falsche Klasse, die du hier bedienst. Mein dritter und letzter Gedanke. Ich will Gottes Sicht lernen. Markus 2, Vers 16, als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ganz kurz zu verstehen, was hier passiert. Lukas berichtet von den Pharisäern, denn das sehen die Pharisäer und Schriftgelehrten, und sie fangen an, Jesus zu kritisieren. Was macht Jesus da? Was soll das? Damit wir kurz den Zusammenhang verstehen. Pharisäer waren eine Bewegung in Israel, die sich Sorgen um die geistliche Entwicklung des Glaubens im Land gemacht haben. Die Pharisäer waren keine Pastoren, sondern es waren Laien. Also keine professionellen Frommen, sondern Leute, die mit anderen Dingen, die haben normal gearbeitet und so und haben sich aber eingebracht oder haben sich Gedanken darüber gemacht, wie das um den Glauben steht. Und diese Leute nahmen den Glauben ernst. Sie setzten sich ein, sie lebten das vor, sie setzten sich besonders dafür ein, dass die Gesetze, die wir in den Büchern Mose lesen, dass sie genau eingehalten werden. Die Schriftgelehrten sind die Pastoren der damaligen Zeit. Sie hatten eine Ausbildung, eine bezahlte Ausbildung bekommen. Wie? Wenn ein Schriftgelehrter überzeugend war, dann wurde er gefragt: Darf ich bei dir lernen? Und es gab einige sehr populäre Schriftgelehrte. Und seine Jünger kümmerten sich dann, die Jünger bezahlten für den Lehrer. Wenn ein Kind die Chance hatte, bei so einem Lehrer in die Schule zu gehen, dann bekostete das natürlich was, aber dann konnten die sagen: Mein Kind ist bei Gamaliel in die Schule gegangen oder ich gehöre zu Hillel. Das waren zwei sehr bekannte Schriftgelehrte damals. Und manche Schriftgelehrte forderten ihre Treue auf die Treue und Gefolgschaft zu sich. Da sollten die Schüler schwören, mehr noch, um das nochmal deutlich zu machen, welches Maß das hat, mehr noch als die Treue und Gefolgschaft zu ihren Eltern. Und dann warst du drin, dann warst du Insider und du gehörtest dazu. Dir würde erlaubt sein, du und deine Familie hast einen Teil dieser Ehre der Pharisäer zu sein, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Das bedeutet, dass du gehörtest zu diesem Club. Die Leute, die wirklich glauben. Und deshalb, verstehst du, was das für ein Entsetzen ist, dass Jesus auf einmal nicht zu diesem Club gehören will, nicht zu dieser Gruppe der Elitären gehören will. Was macht Jesus hier? Jesus ist mit Levi und seinen Leuten. Jesus hätte doch mit den Guten essen sollen. Jesus, das wäre doch ein spannender Typ gewesen. Der macht doch jetzt schon die Kirche voll. Leute wollen ihn hören. Leute wollen vor allen Dingen die Action haben. Jesus macht Leute gesund. Ich meine, das wäre doch für Jesus die Werbung an sich gewesen, dass er viele Jünger gehabt hätte, die für ihn bezahlen. Das war das Denksystem, dass sie seinen Unterhalt bezahlt hätten. Und jetzt kümmert sich Jesus um Levi. Und vor allen Dingen will er... Er will diesen Levi als seinen Nachfolger, als seinen Jünger haben. Wieso denn gerade so jemand? Und das finde ich, das ist so klasse in diesem Moment. So ist Gott. Gott liebt, ohne Gegenleistung zu fordern. Und Gott liebt nicht, weil ich toll bin, weil ich irgendwas vorweisen kann, weil ich populär bin, sondern einfach, weil ich bin. Denn das, was hier steht, was Jesus sagt, das lebt er auch, das zeigt er auch. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Weil Gott uns liebt, obwohl wir das alles vermissen lassen, was Gott toll findet. Und Jesus ist ein bisschen sarkastisch, Jesus ist ein bisschen ironisch, weil diese Kirchenleute ihn fragen: Warum sitzt du da mit diesen Sündern? Denken sie denn nicht, dass sie Sünder sind? Aber das ist im Grunde genommen genau das, was Jesus hier sagt. Alle Menschen sind Sünder. Alle brauchen diese geschenkte Vergebung durch Jesus. Allen bietet Jesus das damals und heute an. Jesus ist der Arzt. Ich bin der Kranke, du bist der Kranke. Wenn ich Jesus lasse, dann heilt er und dann verbindet er. Und die Sünde ist jetzt das, was zerstört. Aber Jesus ist das, was zusammenführt und verbindet und heilt. Levis Leute wussten, dass sie Sünder sind. Und die Frommen, haben sie das nicht verstanden? Bis heute ist die Gefahr sehr groß, dass das im Grunde genommen nichts anderes ist. Die Frommen bleiben unter den Frommen. Jesus, kümmere dich um mein geistliches Leben. Jesus, gib mir Schwarzbrot. Was kümmerst du dich um die Evangelisation der Sünder? Fromme denken, dass die Hauptaufgabe Gottes ist, sich um die Gerechten zu kümmern. Und Jesus sagt genau das Gegenteil. Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen. Mit tiefer Überzeugung, meine tiefe Überzeugung ist, dass viele Christen das Schwarzbrot, was immer wieder argumentiert wird, nicht verstehen, sich in ihrer Beziehung zu Gott nicht weiterentwickeln, weil sie diesen Satz von Jesus, diese Gewichtung von Jesus, dass er gekommen ist zuerst, um Sünder zur Umkehr zu rufen, weil sie das nicht glauben wollen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und wie die Pharisäer, glaube ich, stehen wir in der großen Gefahr, dass wir uns um uns und unser frommes Leben kümmern. Ja, unser Leben als Christen kann kompliziert und schwer und schmerzhaft sein. Und das ist Jesus überhaupt nicht egal. Aber Jesus sagt, da sterben Leute an der Krankheit. Da verrecken Leute in ihrer Sünde. Da gehen Leute in die Hölle und Jesus sagt, das ist mir wichtiger. Dir auch? Und Jesus sagt, folge mir. Gibt es Hoffnung für die frommen Leute? Ja, es gibt Hoffnung. Gibt es Hoffnung auch für solche Leute wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die nur sich sehen und ihr eigenes Leben? Ja, es gibt Hoffnung. Im Neuen Testament kann man von einem führenden Pharisäer lesen, Paulus ist sein Name, und nachdem er Jesus begegnet ist, nachdem er wirklich verstanden hat, worum es Jesus geht, fällt es ihm wie die Schuppen von Augen, und damit will ich schließen, mit der Aussage, wie er das formuliert hat, 1. Timotheus 1, Vers 15. Ja, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Soweit.